Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pot of Ink. Ich habe immer noch vergessen, die wievielte Folge wir gerade aufnehmen. Das sage ich jetzt die letzten drei Folgen oder so, weil ich mir das einfach nicht merken kann. Und ich habe heute tatsächlich schon wieder eine Gästin bei mir, nämlich die Nora Bensko. Und sie ist Autorin beim Knauer Verlag mit einem Buch, das im Juni, Juli,
Richtig,
Juni,
Juni.
Juni rauskommt. Ja, willst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, das mache ich gern. Also, hallo Anna.
Hi.
Es ist mir echt eine sehr große Ehre, hier zu sein. Wir kennen uns jetzt schon echt lange. Ich müsste überlegen, wo wir uns kennengelernt
Tatsache,
haben. Ja. Ja, das ist schon gesagt. Ich bin Autorin, neben meinem Studium der deutschen Philologie, aber auch schon ein bisschen als Lektorin tätig. Seit einer Weile mache ich dort auch Sensitivity Reading im antirassistischen Bereich. Einige Leute kennen mich auch noch als Sängerin, als Metal-Sängerin.
ja.
Mache ich leider nicht aktuell, natürlich wegen der Pandemie. aber
Ja.
ich hätte Night Marcher hier eigentlich noch in Wien. Das ist auch noch eine große Leidenschaft von mir. Und insgesamt bin ich so gerne im Bereich der dunklen Fantastik zu Hause, mag Gothic-Ästhetik und konnte schon ein bisschen Bekanntheitsgrad mit meiner Galgenmärchenreihe gewinnen. Ich habe Indie angefangen und da habe ich dunkle Märchenadaptionen der Brüder Grimm veröffentlicht und die sind alle zur Zeit des 30-jährigen Kriegs angesiedelt. Also ganz düstere Ästhetik, ganz düstere Themen, geht total zurück so auf diesen Kern dieser bösen Urmärchen von den Grimm. Und jetzt gehe ich aber ein bisschen weg von der Märchenwelt und veröffentliche bei Knauer mein Verlagsdebüt im Juni. Das heißt, die Götter müssen sterben und es ist eine epische Fantasy-Story, die den Amazonen-Mythos verarbeitet. Und zwar ganz besonders die Geschichte von Penthesilea und Ama den Amazonen, die im Trojanischen Krieg mitgekämpft haben.
Oui. Also ich wusste ja schon von dem Buch, aber es klingt trotzdem jedes Mal cool, wenn du
Ja.
beschreibst, worum es geht. Ja, und ich kann auch sehr nachvollziehen, wie es ist, gerade keine Musik machen zu können,
Ja.
weil ich habe meine Leute auch seit einem Jahr oder sowas nicht mehr aktiv gesehen. It hurts. Aber ja, und wir sind heute hier, um so grob, also natürlich auch über das Buch zu sprechen, wenn du möchtest, aber grob so über Themen, die uns in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, will ich fast sagen, beschäftigt haben.
Ja, durchaus.
Also genau, also es sind so mehrere Sachen durch Twitter gewandert, die wir uns halt quasi vornehmen wollen. Also da zum Beispiel so Sensitivity Reading. Wir hatten auch einmal kurz über diverse Literatur gesprochen oder gesagt, dass wir das angucken wollten. Oder fuck. Oder zum Beispiel Afrofuturismus und da gab es auch noch eine ganze Sache drüber. Und dann waren natürlich noch so Sachen wie die WDR-Sendung.
Ne,
Die letzte
genau,
Instanz
richtig. Es ist
mit der,
viel passiert,
ne?
ja.
Es ist viel passiert, seit wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nur über Afrofuturismus reden. ja, okay. Aus diesem bunten Strauß von Themen, wo würdest du denn vielleicht gerne anfangen wollen?
Wir können, glaube ich, tatsächlich einfach bei dem Afrofuturismus-Thread beginnen. Vielleicht einfach, weil so haben wir auch wirklich gesagt, oh cool. So haben wir uns zusammengeschrieben und gesagt, lass uns so eine Folge machen und über Nicht-Weiß-Sein in der Literatur, nicht-weiße Figuren und sowas reden. Ne?
Cool, let's go.
Ja, also, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das ja so, du bist da auf einen Twitter-Thread gestoßen, den ich gemacht habe, weil mich hatte die Frage erreicht, einfach privat eine PN von einer Autorin und sie hat mir die Frage gestellt, ich bin über das Genre Afrofuturismus gestolpert und ich habe das Gefühl, es passt jetzt irgendwie zu neuen Ideen. Ich schreibe ein Fantasy mit schwarzen Figuren und jetzt will ich von dir wissen, darf ich als weiße Frau Afrofuturismus schreiben? Das war die Frage. Ich fand es interessant, dass sie mir das so direkt gestellt hat. Viele Menschen trauen sich nicht, direkt solche Fragen zu
Ja.
stellen. Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, es ist keine Ja-Nein-Frage. Und es ist vor allen Dingen bestimmt interessant für viele andere Leute, die weiß sind und die sich mit dieser Frage beschäftigen, Diversität, ja oder nein. Und diese Frage, die immer im Kopf schwirrt, was darf ich? Und deswegen habe ich gesagt, ich schreibe ein Thread mit meinem Wissen und meiner Meinung zu diesem Genre. Und die Essenz von meinem Thread war, dass, wenn man diese Frage einfach beantwortet, Einfach auf der technischen Ebene mit ja, nein, dann wäre die Antwort ja, weil es gibt keine Verbote. Es gibt keine Zensurinstanz, die sagt, wenn du jetzt
Ja.
als Weiße Afrofuturismus schreibst, kommst du ins Gefängnis. Not gonna happen. Die eigentliche Frage, die sie mir ja gestellt hat, war aber eine andere. Die Frage, die sie ja stellt, ist das eine gute Idee? Weil, genau. Und meine Antwort war, dass es halt eben keine gute Idee ist. Und dass sie dann halt sich fragen sollte, warum sie sich dieses Genre aneignen möchte. Und man muss halt einfach diese Geschichte von diesem Genre bedenken. Und sie hat es halt falsch verstanden als eine kosmetische Definition. Sie dachte, das ist Fantasy mit schwarzen Figuren. Aber Afrofuturismus, und das habe ich halt eben im Thread erklärt, ist sehr viel mehr. Also Afrofuturismus ist dezidiert entstanden als ein Gegenentwurf zu klassischer Fantasy, weil die klassische Fantasy ist weiß und eurozentrisch. Ich habe jetzt Fantasy gesagt, ich meinte Science Fiction. Ist durcheinander gekommen. Also es kann auch fantastisch sein, Fantasy, aber Afrofuturismus ist natürlich, ist ja Futur drin, also Science Fiction. Also es ist ein Gegenentwurf zu weißer eurozentrischer Science Fiction, die natürlich die Stimmen von Schwarzen lange ausgeschlossen hat und wo auch schwarze Figuren einfach selten mitgedacht werden einfach. Also sie sind entweder gar nicht sichtbar oder werden dann halt reduziert auf Rassismus und so etwas. Und schwarze Menschen haben sich dann gesagt, sie möchten einen Science Fiction, wo sie halt eben nicht nur, wo sie erstmal vorkommen können, ganz natürlich, und wo sie halt eben nicht reduziert sind auf ihre Marginalisierung und so etwas. Und Afrofuturismus in seinen Wurzeln ist vor allen Dingen auch afrozentrisch. Es geht vor allen Dingen dann um diese Idee, dass afrikanische Kultur im Zentrum steht und nicht europäische Kultur. Und manchmal hat das auch mit so alternativen Zukunftsentwürfen zu tun, weil die afrikanische Diaspora hat natürlich eine gemeinsame leidvolle Erfahrung durch Kolonisation, durch Sklaverei. Und viele von diesen Werken zum Beispiel sind dann komplett losgelöst davon erzählt. Die stellen sich zum Beispiel ein What-if-Afrika vor, das halt nie so geformt wurde von der Gewalt durch weiße Menschen. So, und wenn man das alles weiß, dann denkt man sich natürlich, okay, ich als weißer Mensch wahrscheinlich, kann ich mich da überhaupt reinversetzen? Weil kenne ich afrikanische Kultur so gut oder hab ich diesen Wunsch? Na, wahrscheinlich nicht. Also, was weiße Menschen dann wahrscheinlich machen, das sollen sie dann auch, ist, dass sie halt einfach Fantasy-Geschichten schreiben und in diesen Fantasy-Geschichten können Leuten alle mögliche Hautfarben haben. Und das ist völlig okay. Und etwas, was ich dann auch begrüße, einfach generell auch diverse Casts zu haben und einfach so diese falsche Vorstellung, Fantasy ist immer weiß, nur weiße Figuren sind die Hauptfiguren. Das kann man natürlich aufbrechen, aber als weiße Figur, dann sollte man sich halt vielleicht dann damit beschäftigen, okay, wie beschreibe ich das cool? Dass man halt nicht irgendwelche seltsamen Beschreibungen in Sachen Hautfarbe macht, dass man keine rassistischen Stereotype abdriftet, damit sollte man sich dann beschäftigen. Aber deswegen fand ich es so ein bisschen seltsam, diese Idee, warum, ich glaube tatsächlich, wirklich von der technischen Standwarte aus können wahrscheinlich viele Weiße gar nicht mal Afrofuturismus schreiben, wenn man sich
Das
wirklich
wollte ich gerade,
besinnt auf diese kulturellen Wurzeln. Also,
Das wollte ich, ja.
ja, tatsächlich.
Also ich meine, ich habe jetzt, ja, genau. Danke für den sehr ausführlichen Vortrag. Nein, Spaß. Also ich muss dazu sagen, um das vielleicht mal kurz zu klären, ich bin weiß und du identifizierst dich wie, um das für Zuhörerinnen zu klären, weil die sehen uns ja nicht.
Ja, voll, natürlich. Also ich benutze das Label Mixed, das tun nicht alle. Also ich bin multikultureller Herkunft. Mein Vater ist weißer Deutscher und meine Mutter kann schwarz als Label claim. Sie kommt aus einer marokkanischen Familie und dort sind alle, es ist sehr gemischt dort. Die Familie hat dann subsaharische Wurzeln, aber auch Berber, Araber. Das ist in Nordafrika öfter sehr gemischt. Also, und ich komme dann also insgesamt aus einer so schwarzen, braun, weißen Familie. Und deswegen identifiziere ich mich als, also mit dieser multikulturellen Perspektive. Im Englischen sagt man manchmal biracial oder mixed race dazu. Aber natürlich im Deutschen benutzen wir nicht Rasse, weil es ist doof.
Rasse hat einen Unterton, meine Freunde.
Also, ja, aber das ist mein Hintergrund. Und das ist auch der Hintergrund, mit dem ich meistens Sensitivity Reading mache, diese spezielle multikulturelle Erfahrung. Ja.
Ja, weil, also ich als weiße Frau, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Berührungspunkte mit Afrofuturismus gehabt, aber ich glaube, das Erste, was ich hatte, ist halt tatsächlich Black Panther gewesen. Also der Film. Und ich meine, der wurde ja auch genau deshalb so gefeiert, weil er halt ne, quasi ein Land in Afrika imaginiert, was eben nicht unter der Kolonialisierungserfahrung
Ja, ganz
gelitten
genau.
hat. Zumindest habe ich das so verstanden. Und dass sich halt aus genau diesen Gründen halt quasi von der Welt abschottet und so tut, als würde es gar nicht existieren. Ich glaube, diese Perspektive, die kann man als Weißer sehr, sehr schwierig, würde ich jetzt mal sagen. War sie für mich tatsächlich auch gar nicht im ersten Moment so nachvollziehbar, weil ich war so, warum zeigt ihr den anderen nicht, wie was für tolle Technologie ihr habt? What's happening? Und dann, ne, dann Kontext und so weiter. Und also ich finde es auch unfassbar schwierig dann. Also ich würde mich sowas niemals trauen, aus einer weißen Perspektive dann zu versuchen, eine andere Geschichte Afrikas zu imaginieren. Weil ich auch nicht weiß, wer das lesen wollen. Also für wen ist das? Weil die Frage, die man sich ja stellen muss, also wo ich dann immer so bin, ist, für wen schreibe ich das jetzt gerade? Schreibe ich das für andere Leute, die so sind wie ich und gerne mal was anderes
Ja.
lesen wollen? Oder für diese Menschen? Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig im Entscheidungsprozess, sowas zu
Ja,
schreiben.
ganz genau. Ja, Black Panther ist sowieso ein sehr schönes Beispiel. Es ist definitiv das größte popkulturelle Beispiel. Wir benutzen es auch, ergänze ich auch noch dazu. Im Deutschen benutzen wir jetzt nur den Begriff Afrofuturismus, weil wir reden noch nicht so lange darüber. Aber im englischsprachigen Raum gibt es inzwischen schon große Differenzierungen. Also es wird dann nochmal unterschieden zwischen
Okay.
Afrofuturism, African Futurism und African Futurism. Und die haben vor allen Dingen dann die Differenzen in diesen Genres bestehen dann vor allen Dingen erstmal Science-Fiction- und Fantasy-Anteil, aber auch das so afrikanische On Voices, also die wirklich sehr halt eben aus dieser indigenen Perspektive schreiben, sind auch noch mal eine andere Perspektive als zum Beispiel schwarze Menschen in den USA, die also natürlich als die afrikanische Diaspora auch eine andere Erfahrung haben. Also und das kann dann auch ein bisschen Unterschiede in Genres informieren, aber wollte ich nur mal nebenbei erwähnt haben.
Ja.
Ja.
Ist ja gut, ist ja gut.
Aber Black Panther ist sowieso wirklich ein sehr interessanter Film. Also ich hätte dort auch nicht mitarbeiten können, denke ich. Also es war auch in der Produktionsgeschichte war es auch so, dass ein paar Leute zum Beispiel gesagt haben, sie machen ein paar schwarzen Menschen Platz, als sie gemerkt haben, das ist irgendwie ein sehr wichtiger Film für diese Community. Das fand ich sehr interessant. Und wenn man es wirklich, wenn man wirklich genau hinschaut, das habe ich aber auch mitgekriegt, es steckt so viel drin. Also erst einmal in schwarzer Kultur, die zelebriert wird. Das ist, geht über die Sprache, es geht über die Kleidung, es geht aber auch in bestimmte Vorstellungen, zum Beispiel das Totenreich oder so etwas. Aber gleichzeitig zum Beispiel, sie haben ja wirklich auch beides drin. Sie haben einerseits dieses wunderschöne, technisch weite, schmerzlose Afrika mit Wakanda. Aber mit dem Antagonisten Killmonger zeigst du ja gleichzeitig auch die andere Seite. Du zeigst gleichzeitig diese dunkle Seite von Amerika und diese gewalttätige Geschichte gegenüber anderen Schwarzen. Und der ganze Film baute dann seinen Konflikt auch darauf auf, dass Wakanda ja dann auch, also dass es da eigentlich auch eine Verbundenheit gibt zwischen schwarzen Menschen und wie dann halt die Menschen in Wakanda dann diese anderen Menschen in den USA dann im Stich gelassen haben. Und du kannst den Killmonger auch gar nicht böse sein, eigentlich finde ich. Ich finde, er ist in dem Sinne auch kein Villain, er ist nur irgendwie eine andere Seite der Medaille. Also ich konnte mich auch noch erinnern, ich habe total geheult im Kino und das ist dann auch für andere, die vielleicht dann nur weiß sind, vielleicht dann auch gar nicht nachvollziehbar, aber als es zum Beispiel an diese Stelle geht, wo Killmonger stirbt, also jetzt müssen wir natürlich Spoiler gehen, ja, der Film ist schon lange draußen und
Ich glaube, das ist
er sagt
okay.
dieses unglaubliche Zitat und ich müsste es googeln, um es komplett wiederzugeben, aber er sagt so etwas wie seine letzten Worte sind dass er keine Angst hat vorm Sterben, so in etwa, weil schon seine Vorfahren wussten, die in Ketten auf dem Sklavenschiff gestorben sind. Und nicht die sich vom Sklavenschiff geworfen haben, so. Seine Vorfahren, die sich vom Sklavenschiff geworfen haben, die wussten, dass der Tod besser ist. Death is better than bondage. Das sind ja seine letzten
Hui, hui,
Worte.
hui.
Ja, und es ist einfach so, und es geht
Ja.
einfach so tief. Wenn du halt
Ja.
tatsächlich eine Verbindung zu diesem kollektiven Schmerz hast, es geht einfach so tief und es war einfach so, also auch obwohl ich jetzt mich nicht als schwarz identifiziere, aber dadurch, dass ich halt eine Mom habe, die dann auch Teil einfach ist von dieser afrikanischen Gemeinschaft, du kannst es so nachvollziehen, es ist einfach so powerful. Und, und kann man das dann reproduzieren, wenn man dann halt nicht Teil dieser Gruppe ist? Und es gibt sehr wenige Genres, die so viel mit Community zu tun haben. Also dahingehend ist es auch eine Ausnahme. Wir müssen bei vielen anderen Genres das nicht diskutieren, diese Frage. Aber dieses Genre wurde halt einfach gezielt gemacht für afrikanische Menschen oder für Menschen mit afrikanischer Herkunft, weil sie sich halt nicht zu Hause fühlen durften in der originalen Sci-Fi. Und deswegen ist meine Antwort ganz lapidar an weiße Menschen: Du hast schon alle andere Sci-Fi. Schreib einfach alle andere Sci-Fi.
You got this. You got this. Be content with it. Nein, also ich kann das voll nachvollziehen, weil ich finde auch nicht, dass vieles von dem, was da geschrieben wurde, für weiße Menschen geschrieben wurde, sondern halt explizit für schwarze Menschen und für Menschen afrikanischer Herkunft, afrikanische Menschen. Und es war auch ein so anderer Marvel-Film in dem Sinn, weil fast alle anderen Marvel-Filme auf diesem unsäglichen Shit aufbauen, dass der Böse ist böse, weil er böse ist. Und Killmonger und Black Panther waren quasi wie zwei Seiten einer Medaille.
Ja, genau.
Und es waren einfach zwei verschiedene Sachen, die dann halt in einen sehr großen Konflikt geführt haben, zwei unterschiedliche Auffassungen, die aber beide völlig valide waren.
Ja, ganz genau.
Und das hat den halt auch zu dem großartigen Film gemacht, der dann ja, glaube ich, auch Oscars gekriegt hat, soweit ich das
finde, macht dann auch im Nachhinein Killmonger wahnsinnig relevant als Figur, weil wir haben dann nicht, also natürlich gab es dort auch schon Diskussionen zu Polizeigewalt, aber Black Lives Matter ist erst dieses Jahr öffentlich wirksam so hochgekocht. Und dieser Film hat zum Beispiel auch sehr viele Filme, die sich irgendwie gefühlt mit Minderheiten befassen, die zum Beispiel dann auch an diesen Punkt kommen, wo sie vielleicht zu Gewalt greifen, um sich zu verteidigen, sind meistens sehr verurteilend, wenn sie die als Antagonisten benutzen. Ich finde, dieses Gefühl hast du in diesem Film einfach nicht. Du kannst schon nachvollziehen, warum er denkt, warum er glaubt, er muss es so tun. Also, und das, da ist auch eine ehrliche Empathie, auch von Seiten von King T'Challa zum Beispiel. Also gerade in dieser Sterbeszene sind die so miteinander verbunden und es ist so intim. Und da gibt es diese totale Verurteilung des Villains einfach nicht so, wie das irgendwie oft gefühlt in anderen Filmen stattfindet. Ja.
Ja. Ja, dann hast du eine gute Sache angesprochen. Ich versuche hier weiterzulegen.
Ja.
Ja, genau. Letzten Sommer waren ja die Black Lives Matter-Proteste so groß, nicht nur in den USA, auch hier, quasi überall, gerechtfertigterweise, muss man dazu sagen. Und irgendwie scheint das noch nicht so ganz in der deutschen Öffentlichkeit angekommen zu sein, was das eigentlich bedeutet, wenn man davon spricht und was gemeint ist, wenn gesagt wird, dass es einfach rassistische Polizeigewalt ist, wo Polizeigewalt an sich ja schon questionable ist, aber you know. Und das hat dann halt zu so Sachen geführt, wie das in verschiedenen Fernsehsendungen dann gesagt wurde, so, ja, aber die Polizei, die sind doch auch nur überfordert. Und jetzt hassen alle die arme Polizei. Und also zum Beispiel auch in die letzte Instanz, da gab es auch so eine kleine
Situation. Ja, natürlich.
Und ja, da gab es aber auch noch ganz viel anderen rassistischen Bullshit in dieser Sendung. Also zum Beispiel wie vier weiße Leute, die dann gefragt werden, ob man diese ungarische Soße nicht mehr so nennen darf.
Ja.
Nicht mehr so nennen darf. Und ich stehe da so, warum ist es so wichtig? Und
ja, Alter, deutsche Leitkultur. Ach. Deutsche Leitkultur am Sterben.
Deutsch.
Weil rassistische Worte vielleicht rassistisch sind.
Und dann steht, warte, ich bin da so ausgerastet, weil dann sagt der Moderator, der Herr Halaschka, hat dann noch so gesagt, ja, der Zentralrat der Sinti und Roma. Und dann kam zurück von den Vieren so, oh ja, der Zentralrat der Sinti und Roma. Als ob, haben die nichts Besseres zu tun? Und ich so, what the fuck? Nein, das ist deren Aufgabe und deren Ziel, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen.
Ich muss sagen, dass ich jetzt schon deine Impression ziemlich gut fand. Also, man hört jetzt natürlich auch heraus, wo deine Seite ist. Aber okay, ein Podcast, wir dürfen hier biased sein. Und es wurde auch schon sehr neutral das Thema diskutiert. Unter anderem von mir. Ich habe unter anderem ein tausendfach gelegtes Feld auf Twitter gemacht, wo ich echt gedacht habe, bin ich wahnsinnig. Aber ich habe Leuten erklärt, warum das N-Wort rassistisch ist. Es ist theoretisch alles googelbar auf Wikipedia, aber ich habe gesagt, I'm going this step. Und ich habe mir auch gesagt, ich rede mit Leuten, die mit mir diskutieren wollen. Ich Weil das ist
Genau.
natürlich auch was, was Leute immer gerne sagen. Du redest ja nicht mit mir, du erklärst mir ja nichts. Oder die dann ganz von oben herab sagen, ja, aber ich kann alles entkräftigen, was du sagst, wo ich gesagt habe, ich trete jetzt mit euch in diesen Dialog. Außer natürlich den paar Nazis, die nur in die Kommentare kamen, mich fett zu nennen. Das war echt so der Hammer. Sowas gibt es auch
Oh.
noch in 2021.
Schön einfach wie diese paar Nazis, die unter jedem Twitter-Thread mit momentan
Ja,
auftauchen
schon.
oder die immer da sind, wenn du auch nur etwas machst, was halbwegs mehr geteilt wird, dass die einfach da sind. Und du denkst dir so, ja, ist ja erwartbar, dass da Nazis
Also ist
sind.
jetzt kurz an das Publikum, ist jetzt wirklich auch nicht überspitzt. Ich weiß, sie sind Nazis, weil die posten sowas wie White Lives Matter oder Judenverschwörungen oder so. Okay,
Ja.
sowas existiert. Es ist jetzt nicht nur hier linke Übertreibung, so, um das klarzustellen. Also,
Ja.
aber ja.
Ja, es ging mir eher um den Thread und dieses in den Dialog treten, was ja für dich dann wahrscheinlich auch sehr kräftezehrend ist, sowas immer und immer und immer wieder erklären
Ja,
zu
durchaus
müssen.
so, weil ich habe tatsächlich diesmal gesagt, ich mache diesen Thread, damit ich ihn verlinken kann in Zukunft. Ich dachte mir, das ist dann auf Dauer wahrscheinlich kräftesparend. Das war so ein bisschen die Idee hinter diesem Thread. aber natürlich, im Nachhinein muss ich sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, weil ich not gonna lie, also ich war dann für so ein, zwei Tage, dadurch, dass es so viel Reichweite hatte, ja, Twitter famous, und mich haben so Leute wieder froh getweetet, und sowas kann böse ausgehen, weil jetzt wirklich, keine Ahnung, Sift Twitter sich dann da auf dich einschießt oder so etwas. Aber ich hatte, normalerweise sind solche Threads mit Hunderten von Kommentaren zugemüllt. Und es ist bei mir nicht passiert, erstaunlicherweise. Also es gab dann so diese erste Welle, eben von Leuten, die halt wirklich nur auf Angriff aus waren, die absichtlich Slurs reproduziert haben. Dann sagst du halt, okay, du blendest aus oder du blockst, je nachdem, wie weit das geht. Aber als ich halt eben angefangen habe, mit den anderen zu reden, hat das komplett aufgehört, interessanterweise. So als ob die auf einmal teilweise, also ein paar haben dann weiter mit mir geredet und sind manchmal sogar so weit gegangen, dann plötzlich, obwohl sie vorher total auf Angriff waren, sich total erstaunt zu bedanken. Sie kennen das überhaupt nicht, irgendwie, dass Leute mit ihnen reden auf Twitter. Das war sehr interesting. Aber viele sind dann auch zum Beispiel komplett verstummt, so als hätten sie auf einmal gemerkt, wow, ich kann mit der gar nicht mithalten. Also, weil die weiß, wovon sie redet. Also es war für mich irgendwie sehr interessant. Nur dieser Thread. Aber ich habe den ja dann absichtlich öffentlich gehabt und so etwas. Und es kann manchmal auch sehr gefährlich sein, also bei so einem Thema.
Ja.
Aber war diesmal tatsächlich nicht so. Und ich habe das Gefühl, es hatte extrem viel Mehrwert. Und deswegen bin ich da froh, meinen Teil getan zu haben. Ja. Und ja, genau, und dieser Thread drehte sich einfach so. Ihr könnt ihn nachschauen. Also,
Ich kann ihn auch
ja, ist vielleicht eine
verlinken.
gute Idee. Also, wenn ihr gerade so euch Fragen habt, also genau, in dem Thread habe ich eben besprochen, erst einmal N-Wort. Warum ist es rassistisch? Weil ich habe mir auch gedacht, ich erkläre es mir, weil dass man es nicht benutzt, ist schon vielen klar. Aber ich denke mir immer so auch, ich glaube, es ist immer besser, eben Leuten nicht dogmatisch zu sagen, das ist nicht okay. Also auch wenn viele es eben schon eigentlich akzeptiert haben bei dem N-Wort, sondern wenn du konkret verstehst, warum ist es nicht okay? Welcher Ballast hängt an dem Wort? Weil das kannst du sehr leicht erklären. Und wir werden es jetzt nicht hier erklären, aber ihr
Ja,
könnt den Thread lesen, wenn ihr
nein.
wollt. Und ich habe in dem Thread halt eben auch viele
Genau.
andere Sachen beantwortet, wie jemand hat kommentiert, ist es dann auch rassistisch zu sagen weiße Menschen? Oder ich habe auch erklärt, warum ist farbiger als Begriff für viele nicht okay in der Community, und zum Beispiel auch keine Übersetzung von of color. Das ist irgendwie ein Missverständnis, das viele
Ja.
weiße Menschen haben. Solche Sachen. Guckt in den Thread, wenn ihr da lernen wollt. Und ja, dann lesen wir uns auf Twitter. Ja,
Ja, aber das ist genau das, was ich auch schon häufiger beobachtet habe, dieses, dass wenn man sich dann einmal wirklich hinsetzt, um zu lernen, beziehungsweise um zu verstehen und nicht nur aus seiner eigenen Erfahrungshoheit, würde ich jetzt einfach mal so sagen, urteilt und sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einzelnes Wort so krass ist und so weiter. Weil das war ja auch in dieser WDR-Sendung
Ja,
so,
genau.
dass dann eine so meinte, ja, also ich kann mir das nicht vorstellen. Also finde ich es nicht schlimm. Und dann stehe ich da so, ja, Moment, aber um dich geht es doch gerade gar nicht. Und ich habe irgendwo eine Sache gefunden, die sich natürlich nicht komplett analog benutzen lässt. Aber dann war so, ja, jetzt stell mir vor, dein Name ist Jörg und alle einigen sich darauf, dich ab jetzt Jens zu nennen. Ne? Stichwort Fremdbezeichnung. Wärst du dann einfach damit okay, dass sie dich die ganze Zeit dein Leben lang Jens
Ist
nennen?
natürlich nicht komplett das
Obwohl du,
Gleiche, aber ich glaube trotzdem
ne?
könnten wahrscheinlich viele zustimmen, okay, das
Nein,
wäre schon
natürlich
nicht
nicht.
toll. Und wenn man sich dann noch vorstellt, okay, jetzt überlegt das noch viel, viel
Genau.
schlimmer. Ja, also.
Genau, jetzt überleg dir das, aber noch viel schlimmer. Keiner versteht, warum du Jörg genannt werden willst. Alle denken, Jens ist völlig in Ordnung und Jörg ist für und Jens ist für dich auch noch mit wie heißt das?
Das Zeit.
Nein, nein, ich wollte sagen, dass das Ge generational
Ach
trauma.
so, ja,
So, dass da
genau.
intergenerational Trauma, ich habe gerade den deutschen Begriff einfach nicht
Ja,
gefunden, noch mit verbunden ist. So.
Generationentrauma. Ja, genau, ja.
Ja,
Ja, ich finde,
genau.
ja, was diese WDR-Sonne, finde ich, sehr gut offenbart hat, tatsächlich war, also für mich, ich habe es natürlich auch gesehen, ich war auch, es ist so eine Mischung aus Entsetzen und nicht überrascht sein, weißt du? Also, ganz komisch. Aber was dort vor allen Dingen passiert ist, und das habe ich auch viel in meinem Thread gehabt, und nicht nur dort, sondern immer wieder zur Diskussion von Rassismus, gerade auch, weil dadurch, dass ich mixed bin, dadurch, dass ich multikulturell bin, ich bin auch recht hellhäutig, wenn Leute wollen, können sie mal nicht weiß sein, übersehen. Und deswegen, wenn ich dann in einer
Ah,
weißen
okay.
Gruppe unterwegs bin, hauen die manchmal Sachen raus, die sie nur unter Weißen sagen würden, aber nicht, wenn zum Beispiel jemand offensichtlich Schwarzes dabei ist oder so. Das ist auch ein Teil meiner Erfahrung und das hat schon zu vielen Konflikten geführt. Ja, und diese WDR-Sendung, finde ich, hat sehr, sehr gut gezeigt, dass wenn du halt diesen komplett weißen Raum hast, dann sind auf einmal Betroffene, in diesem Fall halt eben nicht weiße Menschen und vor allen Dingen schwarze Menschen in Bezug zum N-Wort, aber es ging jetzt zum Beispiel auch um Sinti und Roma mit dem Sie Wort, dann werden die Betroffenen auf einmal zu so etwas Abstraktem. Wenn eine Person wirklich mit dabei sitzen würde und es ist wirklich jetzt eine Person, auf die du emotional eingehen musst, weil es diesen persönlichen Erfahrungsschatz hat, dann ist das schon komplett anders. Und auf einmal wird dann
Ja.
fälschlicherweise der Zentralrat der Sinti und Roma abstrahiert auf zwei, drei Leute, die nichts Besseres zu tun haben. Oder es wird abstrahiert auf, ja, die meisten Betroffenen, die wollen das gar nicht. Ich kenne niemanden, der irgendwie ein Problem damit hat oder so etwas. Und
Ja.
diese Aussagen können nicht getätigt werden, wenn dort jemand sitzt aus der Community, der sagt, also alle, die ich kenne, sind dagegen. Und weil das ist tatsächlich die
Ja.
Realität. Soweit ich das weiß, ist es tatsächlich bei dem C-Wort etwas gemischt. Nicht so krass wie bei dem N-Wort, aber auch dort ist es ein sehr großer Teil der Community. Also das bildet ja auch der Zentralrat der Sinti und Roma eindeutig auf ihrer Homepage ab. Aber gerade das N-Wort, wir reden immer nur über Ausnahmen, über spezielle Erlaubnisse von einzelnen Personen. Der Großteil, es ist sogar mit Studien belegt. Es wurden auch schon Studien dazu gemacht, wo viele Menschen befragt wurden, spezifisch zu diesem Wort und wie sie auch zu anderen rassistischen Slurs stehen, die sich auf dunkle Hautfarbe beziehen. Und dieses Wort ist halt einfach, es gibt dort nichts zu diskutieren. Und wenn wir diesen, trotzdem erreichen wir immer wieder diesen Punkt, dass weiße Räume sagen, es ist kein Problem, obwohl das einfach faktisch nicht der Fall ist. Und ich habe das auch gehabt in diesen Diskussionen, gerade auf Twitter und so etwas. Da ging das teilweise sogar so weit, dass in meinen Replies weiße Männer waren, die irgendwie ihre schwarzen Frauen, die Tatsache, dass sie irgendwie mit schwarzen Frauen zusammen sind,
Ja.
herangezogen haben, um zu sagen, also meine Frau würde dann niemals drüber nachdenken oder so etwas. Wo ich mir auch dann denke, okay, du siehst jetzt gar nicht so toll aus, ehrlich gesagt, weil ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt erstmal explizit deine Frau hören. Und selbst wenn eine Frau nichts dagegen hat, I don't know, man kann auch eine Minderheit fetischisieren, und so, also ohne das denen jetzt halt anzulasten. Aber diese Ausrede, es ist genauso blödsinnig wie Männer, die zum Beispiel sagen irgendwie, ich bin nicht sexistisch, weil ich habe eine Tochter. Es ist halt einfach, wir brauchen
Ja.
diese falsche Äquivalenz in 2021, diese Black Friend Defense. Und auch eine Black Woman Defense hilft nicht. Also,
Es erinnert mich
ja.
immer an so einen Tweet, wo jemand geschrieben hat, ja, it's a thing, dass Frauen mehr Care-Arbeit leisten und it's a thing, dass Männer über Frauen drüber reden und so weiter und so fort. Irgendwie
Ja.
sowas. Oder dass Frauen mehr Arbeitsstunden haben, dadurch, dass sie mehr Care-Arbeit leisten.
Was?
Und drunter stand einfach so, meine Frau und ich machen alles zusammen und teilen uns alles die ganze Zeit und sie denkt noch nicht mal über so eine
Ja,
Scheiße
danke,
nach.
Hannes. Danke für deinen Input.
Genau. Genau, danke für deinen Input. Schön, dass du eine Frau hast, die Feminismus kacke findet. Und jetzt macht das den ganzen
Danke,
Feminismus
dass du es, das ist
kaputt.
ein Danke, dass du Sexismus für uns beendet hast mit deinem Kommentar.
Thanks, my
Ja,
guy.
was ich auch noch,
Darauf haben wir nur gewartet.
was ich auch noch, was ich sagen möchte, das ist keine Konversation für jetzt, aber for another day. etwas, was, also, was ich aber tatsächlich hätte anschneiden können, bei diesen Personen, die dann halt eben die Replies kommen und sagen, mein Freund, ich hatte nie mit ihm Gespräche oder meine Frau tatsächlich auch und so etwas. Multikulturelle Beziehungen können sehr schwierig sein. Ich habe tatsächlich Verwandte gehabt und Familienmitglieder oder auch Freunde, die zusammen waren mit jemandem, der weiß ist und sie sind selbst nicht weiß. Und Rassismus ist auch ein Issue in deren Beziehungen. Nicht, weil die jetzt einen totalen Rassist geheiratet haben, aber weil rassistische Mikroaggressionen trotzdem mit reproduziert werden. Oder wirklich auch in meinem engen Umfeld, gerade das N-Wort war ein Issue in meinem engeren familiären Umfeld mit weißen Mitgliedern meiner Familie. Also, und die können sich sogar selbst dann über jemanden hinwegsetzen, mit dem sie verwandt sind oder den sie gern haben und können trotzdem es nicht verstehen und können dann auch dann trotzdem in dieses gewarpte Selbstbild kommen. Ich bin hier verwandt mit jemandem und habe trotzdem, aber es ist nicht so leicht. Also selbst wenn du sagst, du gehst weit, bist mit ihm verwandt oder du bist mit ihm zusammen oder so etwas, kann es trotzdem ein Problem sein. Und wir leisten dann auch nicht immer jeden Tag dann die Aufklärungsarbeit. Manchmal möchtest du es auch übersehen aus Liebe. Also möchte ich auch noch hinzuwerfen. Also selbst das ist, nur weil du einen Partner hast, alle und auch wirklich nicht weiße Menschen können das reproduzieren. Und auch nicht weiße Menschen lassen sich oft gerne instrumentalisieren, diesen Diskussionen, wenn Leute sagen, oh, der hat jetzt irgendwie nichts dagegen und der ist cooler drauf und so etwas, dann sagen diese Menschen das manchmal tatsächlich auch schon mal gerne und sagen, ja, ich finde es total übertrieben, wie der Rest der Community dazu steht und also und die geben mir da absolut einen Bad Name und dieses Invalidieren dann irgendwie von Leuten aus deiner eigenen Community kann aus allen möglichen Gründen stattfinden. Manchmal auch einfach aus einem Schrei nach Akzeptanz tatsächlich bei der Mehrheitsgesellschaft. Und es invalidiert aber eben nicht die anderen Gefühle. Und man darf da einfach nicht einzelne Menschen instrumentalisieren. Und es ist eigentlich sehr unverschämt, das zu tun. Ich wäre sehr wütend, wenn Menschen mich instrumentalisieren, aber an verschiedenen Enden auch. Also ich möchte zum Beispiel auch nicht mit rassismuskritischen Takes instrumentalisiert werden von selbsternannten Allies, die dann aber meine Kritik benutzen, nicht um primär aufzuklären, sondern zum Beispiel um primär jetzt Menschen zu belästigen auf Social Media. Also das ist etwas, das möchte eigentlich, glaube ich, keiner.
Nein.
Ja.
Ja, definitiv.
Ja.
So, ich hatte mir gerade eine super Überleitung zu Sensitivity Reading
Oh,
überlegt und
perfekt.
jetzt habe ich sie einfach komplett, jetzt habe ich sie einfach komplett
Oh
vergessen. Ich
nein.
glaube, ich glaube, es ging so ein bisschen darum, dass Sensitivity Reading nicht nur bedeutet, Testleser aus dieser marginalisierten Gruppe zu haben.
Ja, da gab es viel
Und
Diskussion, gerade in den letzten Tagen. Ja.
ja, genau. Und also das ist jetzt nicht nur spezifisch auf Rassismus bezogen, sondern ne, auch auf queere Themen beispielsweise. Aber ja, genau, wir wollten ja auch über Sensitivity Reading sprechen,
Richtig.
weil du ja auch Sensitivity Reading machst.
Ja, seit einiger
Und
Zeit.
beispielsweise, ja, genau. Und ich glaube, das war auch für dein Buch irgendwie wichtig oder du wolltest es machen. Und dementsprechend wollten wir auch ein bisschen darüber reden, weil ich persönlich habe das noch nicht gemacht. Ich habe mal Test gelesen. Aber ich könnte auch für nichts anderes Sensitivity reden als für die Erfahrung als Frau. Und ich glaube, die ist sehr weit verbreitet. Deswegen, ja, aber erzähl doch mal ein
Ja,
bisschen darüber.
okay. Ja, bevor ich über meine eigentliche Perspektive rede, wollte ich noch einwerfen. Ich habe tatsächlich schon gesehen, also hatte ich lange nicht auf dem Schirm, aber ich habe inzwischen gesehen, es gibt einige Frauen auf dem Markt, wirklich auch Cis-Frauen, die sich darauf spezialisieren, Sexismus anzugehen und auch, wie gendere ich gut irgendwie im Roman und halt vor allem auch ganz viel so feminismuskritisch, wo ich lange gedacht habe, okay, ich weiß nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, es ist noch so ein Issue, aber anscheinend ist es ja gerade im Romance auch viel diskutiert, ne? Diese Reproduktion von sexistischer Gewalt, die unterbewusst manchmal stattfindet in den Beziehungen oder so etwas. Das gibt es also auch. Kann man auch als Frau leisten, wenn man im Thema drin ist. Also auch weiße Frauen können ihren Teil leisten. Nein. Also.
Das wollte ich nicht sagen, aber natürlich kann man
Nee.
das auch machen. Gerade wenn es ums Gendern oder um Gender-Stereotype geht,
Ja,
dann ist
genau.
das, glaube ich,
Also,
auch.
aber es ist ein vielfältiges Thema auf jeden Fall. Ja, genau. Also ich habe sowohl Sensitivity Reading schon genossen und ich gebe es halt auch so eine Weile in meinem Lektorat. Ich bin auch ein bisschen reingerutscht, weil den Begriff gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich glaube, der wurde erst vor 2 Jahren wirklich offiziell mit sensitivityreading.de, glaube ich, in unsere Szene gebracht. Aber es gibt ihn schon viel länger im englischsprachigen Bereich. Und genau, die Idee ist ja, dass Betroffene, vor allen Dingen auch Betroffene mit Expertise, die sich zum Beispiel halt eben mit Literaturstereotypen auskennen, mit der Geschichte von der Darstellung von Minderheiten, mit irgendwie gängigen Sachen, die kritisiert werden von den Communities, sich mit so etwas auskennen und dann halt da entsprechend ein spezifisches Lektorat halt leisten können. Und ich habe eben schon im Studium als Lektorin gearbeitet und es ist da tatsächlich dann schon mehrmals vorgekommen, dass ich in Sensitivity Reading dann abgerutscht bin im Lektorat, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, hier ist eine nicht weiße Figur dabei und sie ist nicht sehr glücklich dargestellt. Und ich bin inzwischen sehr dankbar, dass es den Begriff gibt, weil aktuell war, bis vor ein paar Jahren war es halt wirklich so, ich habe mein Lektorat gemacht und wenn dann sowas passiert ist, habe ich diese Extraleistung gemacht, aber meistens umsonst. Mein Lektorat wurde dann nicht irgendwie, mein Gehalt wurde nicht erhöht oder so etwas. Ich musste es halt leisten, weil es mir wichtig ist und weil ich halt mir gesagt hatte, okay, ich könnte jetzt nicht damit leben, wenn jetzt dieser Text veröffentlicht wird, den ich jetzt rassistisch in so einer Darstellung empfinde oder so etwas. Aber es ist natürlich ein riesiger Aufwand teilweise, weil du musst dann, du erklärst dann nochmal extra detailliert, oft musst du auch dann irgendwie weiterführende Links bereitstellen, manchmal sogar auch emotionale Gespräche mit den AutorInnen führen, weil die kommen dann manchmal auch gar nicht im ersten Moment klar auf diese Kritik oder beziehen die auf sich persönlich und sagen, willst du mir sagen, ich bin eine Rassistin oder so etwas? Aber genau das will ich ja nicht sagen. Ich möchte ja Werkzeuge geben, die diese Figur besser darzustellen, weil ich das Gefühl habe, die wird sonst ein paar schlechte Sachen einfach auslösen, wenn Betroffene die lesen. Und das ist halt einfach ein Mehraufwand, der einfach, als das natürlich anerkannt werden sollte. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass es diese Bezeichnung halt gibt und dass sich das jetzt auch, dass es halt anerkannt wird, dass diese extra Arbeiten, dass Leute auch spezifisch dann damit zu mir kommen. Weil dadurch, dass sie dann auch spezifisch damit zu mir kommen, sind sie auch schon ein bisschen vorbereitet. Sie wollen dann lernen. Sie haben vielleicht dann auch schon ein bisschen gelesen, sodass sie nicht alles von null anfangen muss. Und das ist also ziemlich gut, also von dieser Arbeitsseite aus, muss ich sagen. Und ich begleite vor allen Dingen Fantasy-Werke, aber ich habe auch teilweise Romance und so etwas gemacht. Und ich sage eben Leuten meistens, dass ich halt eben spezifisch diese weiß-braun-schwarze multikulturelle Erfahrung habe und dass sie das halt eben bedenken sollten. Also ab und zu habe ich zwar auch Schwarzfiguren begleitet, aber das sage ich dann manchmal gerne, wenn ich das Gefühl habe, das sollte jetzt doch eine schwarze Person gehen, dann vermittle ich irgendwie einen Kontakt oder so etwas. Und ich beschäftige mich vor allen Dingen entweder mit Fantasy-Welten, die losgelöst sind von unserer und wo es dann keinen Rassismus gibt. Und dann geht es vor allen Dingen darum, wie zeige ich die Figuren sichtbar im Text? Weil wenn jetzt nicht wirklich explizit eine Hautfarbe dasteht, wird halt leider meistens als Tiefo eine weiße Figur imaginiert. Du musst dieses Kunststück schaffen, dass die
Ja,
Figuren
stimmt.
sichtbar sind, dass dann aber nicht nur nicht weiß sein auf diese Sichtbarkeit reduziert ist, sondern das heißt, du musst dann auch dann, wenn du sagst, okay, ich beschreibe das eine, dann muss ich das natürlich das auch bei Weißen beschreiben, zum Beispiel.
Ja,
Dann geht
klar.
es dann darum, wie beschreibe ich das? Weil das ist tatsächlich etwas, vor dem haben entweder viele Menschen Angst oder wissen gar nicht, wie mache ich das, wie beschreibe ich Hautfarbe, wie mache ich das nicht rassistisch? Darum geht es dann. Halt eben gängige Stereotype zu vermeiden und manchmal auch, okay, wie kann ich Multikulturalität natürlich zeigen in der Fantasy? Das ist auch so etwas. Aber manchmal ist das gar nicht so natürlich, gerade wenn du von dieser Völkerfantasy von Tolkien kommst, wo Völker meistens sehr homogen von der abgetrennt sind und dadurch auch übrigens rassistische Ideen reproduzieren, zum Beispiel von Kriegerrassen bei Orks oder so etwas. Weil wir wissen natürlich alle, es gibt keine Rassen, aber der Begriff wird manchmal trotzdem noch verwendet in der Fantasy, auch in Bezug auf Menschen. Das sehe ich super kritisch. Und zwar nicht nur vor allen Dingen wegen dem Wort, sondern wegen dem, was das Wort reproduziert an
Ja.
Konzept. Solche Sachen gehe
Ich,
ich
ja.
an. Ja.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du ein paar Beispiele hast, aber hast du ja
Ja.
jetzt super gemacht. Aber das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich habe ein Buch gelesen über also über zwei Schwesterfiguren, die nicht wissen, dass sie Schwestern sind. Das heißt Clap When You Land. Und in diesen Büchern sind quasi alle Menschen schwarz. Und das ist ja, also für mich war das auch klar, weil die eine wohnt in New York City und ist mixed und die andere wohnt in der Dominikanischen Republik und ist halt schwarz. Und das ist klar, aber trotzdem verfällt mein Hirn immer wieder da rein, dass es sich diese
Ja,
Menschen,
ja.
wenn nicht explizit die ganze Zeit beschrieben wird, sie hat schwarze Haut oder sie hat so braune Haut oder so, dass es immer in diesen weißen Turnus verfällt. Und das merke ich bei mir und ich finde das schrecklich, weil ich mein Hirn quasi korrigieren muss nach dem Motto, nein, das sind, hallo, das Mehl ist schwarz, was ist los
Ja,
mit dir?
genau.
Aber genau, und dann ist es halt dieses, also gerade von der Leserseite aus, finde ich dann schon wichtig, das, was du gerade erklärt hast, nicht nur als schwarz abgrenzen und alle anderen sind halt Default,
Genau.
sondern halt, dass man es auch bei Weißen dann, ja, genau, beschreiben muss. Und ich finde es tatsächlich, also ich mache ja kein Sensitivity Reading, sondern so Testlesen oder Kritik oder so. Aber du hast ja auch angesprochen, dass die dann häufig emotional werden oder dass dann gesagt wird, du willst du mir jetzt sagen, ich bin
Ja,
Rassistin oder
genau.
irgendwie so. Und dann stehe ich da halt immer und denke, oder bist du, ich bin sexistisch oder queerfeindlich oder sonst was. Und dann stehe ich da immer so, nein, du nicht. Also nicht du als Mensch, sondern du hattest vielleicht eine dieser Tendenzen oder hast es halt aufs Papier gebracht oder so. Das heißt, nicht du in deinem Kern bist rassistisch, sondern du hattest eine rassistische Gedanken und so weiter und so fort, weil wir ja alle in einem rassistischen System aufgezogen werden. Also ich für meinen Teil und die
Ich
meisten
bin
Menschen,
auch,
die
ist schon
meisten Menschen,
okay.
ja, die meisten Menschen, die ich kenne, auch. Und ne, also ich bin ein bisschen fertig,
Ja,
und versuche nach
ich
Worten.
verstehe
Aber
schon, was du sagen
du weißt,
willst.
was ich meine.
Ja,
Wenn
ja.
man eine rassistische Tendenz sagt und aufzeigt, heißt das nicht, dass man denjenigen direkt als Rassist beleidigen
Ja,
will,
genau.
sondern dass man ihm oder ihr Raum geben will, das zu verstehen und es zu verbessern.
Richtig, ja.
Und
Genau. Na,
ja.
was dort nämlich passiert, das ist, glaube ich, generell ein großes Missverständnis, das uns hier uns davon abhält, hier, dass wir uns generell als System halt einfach verbessern. Also längst nicht nur in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern, also ich glaube auch in den USA und überhaupt, vielleicht generell einfach im Westen, ist diese falsche Vorstellung, Diskriminierung ist nur, es gibt diskriminierende Menschen und es gibt nicht diskriminierende Menschen. Das ist vor allen Dingen in linken Diskursen ein Problem. Diese Wahrnehmung, okay, ich stehe auf der guten Seite und es gibt Nazis zum Beispiel, die stehen auf der falschen Seite und die werden dann verurteilt und das ist dazwischen kein Spektrum, dass es keine Nuancen gibt. Und
Ja.
eben die Leute, die bei mir meistens ins Sensitivity Reading kommen, die haben diesen Schritt schon gemacht. Die haben schon es geschafft zu rationalisieren, wenn ich hier kritisiert werde, dann werde nicht ich als Person angegangen, ich werde nicht quasi angeklagt. Istisch zu sein, ein Ist zu
Ja.
sein, was auch immer, sondern die haben schon für sich rationalisiert, okay, es gibt auch systemische Diskriminierung und die manifestiert sich eine Geschichte, die ich nicht kenne. Und diese Geschichte ist auch bis heute zum Beispiel noch in Medien wirksam, in Stereotypen. Und das ist ganz viel, was du im Sensitivity Reading machst. Du zeigst auf dieses Bild, das du benutzt hast, das du unbewusst benutzt hast, weil du es zum Beispiel schon ganz viel gelesen hast oder gesehen hast in
Ja.
Filmen oder so und du hast dir nie was dabei gedacht, weil du hast es reproduziert, weil es ist einfach ein Klischee, was du halt irgendwie kennst aus was auch immer, aus der Fantasy, aus dem Krimi.
Ja.
Und dann sage ich dir, welche Geschichte dahinter steckt, welche Implikationen da irgendwie dann dahinter stecken. Dann geht es dann darum, genau, es geht darum, dann halt zu verstehen und mehr zu lernen und gar nicht mal irgendwie es geht auf keinen Fall zu sagen, du als Person bist jetzt schuld, sondern du hast es ja offensichtlich gelernt durch dieses System und es wurde dir eingeimpft durch Medien, durch Schule und so weiter. Ich vergleiche das irgendwie symbolisch gerne mit einem Gift. Und das ist für mich tatsächlich sehr schlimm, dieser Vergleich, weil ich hasse es selbst. Ich hasse es selbst, dass dieses Gift so prävalent ist. Ich denke mir so oft, wie wäre eine Gesellschaft, die viel besser wäre, die mir nicht all das schon mitgegeben hat. Ich habe das Gefühl, diese Gesellschaft hat mir ganz, ganz viel Böses mitgegeben, ganz, ganz viel Potenzial, andere Menschen zu unterdrücken und ganz, ganz viel schlechte Ideen. Und es geht darum, dass diese Ideen halt irgendwie kennenzulernen und zu hinterfragen. Aber das ist dann, bist dann gar nicht mal unbedingt du als Person. Das ist dann
Ja.
wirklich the society. We live in a society.
Genau, we live
Also.
in a society. Aber ja, das ist auch immer das, was ich sage. Es ist, weil die meisten Menschen sehr defensiv reagieren, wenn man ihnen sagt, hey, das, was du da gerade gesagt hast, ist vielleicht nicht so geil. Weil dann immer direkt, also ich glaube, diese Menschen denken dann, dass du wiederum von ihnen denkst, dass sie dann diesen Gedanken oder diese Sache geformt haben mit dem Hintergedanken, ich hasse andere Menschen. Egal wie die jetzt sind, ob es schwarze Menschen sind oder queere Menschen oder sowas. Und meistens ist es genau wie du gesagt hast, einfach dieses Implizite.
Genau.
Es ist, weil du es nicht anders kennst, weil du es nicht anders gelernt hast, weil du noch nie eine Gegendarstellung dazu gesehen hast oder sonst was. Da musst du nicht aktiv für denken, ich mag diese Menschen nicht. Du kannst sogar
Richtig.
sagen, ich finde diese Menschen super, super geil und trotzdem rassistische Stereotype oder Vorurteile
Ja.
haben. Ja, das ist einfach so. Und das
Ja.
ist auch nicht schlimm, die zu haben, weil wir haben die ja alle
Genau, das
irgendwo.
ist auch sehr wichtig festzuhalten. Man darf da nicht glauben, okay, jetzt stehen hier nur irgendwie weiße Menschen auf dem Podest, zum Beispiel beim Thema Rassismus, sondern das kann auch alles reproduziert werden von Nicht-Weißen und wird es auch. Also,
Ja.
wir alle sind da sozialisiert und der Unterschied macht manchmal so ein bisschen, welche Gruppe profitiert denn mehr davon. Ich glaube, Alice Hastert hat das gesagt. Alice Hastert hat das sehr gut mal zusammengefasst, dass sie gesagt hat über ihr Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das hat sie paraphrasiert mit,
Genau.
es war genau, war das nicht, als dann der Dieter ihr Buch zerrissen hat.
Der
Der
Dieter.
Dieter, es klingt jetzt so
Der Dieter Nur.
gemein, genau, weil ich kann mich gerade echt nicht an seinen Nachnamen
Dieter Nur, der Nur.
Dieter Nuhr. Dieter Nuhr hat ja dann ihr Buch zerrissen, um den Inhalt zu kennen. Und sie hat dann seinen Inhalt paraphrasiert mit: Ich habe gar nicht gesagt, dass nur weiße Menschen rassistisch sind. Ich habe gesagt, wir alle werden rassistisch sozialisiert. Aber weiße Menschen sind die einzigen, die kollektiv von dieser Sozialisierung profitieren. Das steht in meinem Buch. Und das sollte Dieter Nuhr wissen, als weiße Person. So hat sie ihn das paraphrasiert. Ja.
Das ist, ja, ich bei dem Thema Schleichwerbung habe ich auch schon einen Podcast zu genau dieser Äußerung
Wirklich?
gemacht.
Oh.
Mit der Jule, also ich habe leider zu dem Zeitpunkt dann keine Mixed oder People of Color gefunden, die das mit mir machen wollten. Aber wir hatten uns beide im Rahmen dessen, dass wir beide das Buch von Alice Hastert gelesen haben, damit befasst
Cool.
und halt gesagt, also eigentlich haben wir eher so gesagt, wie dumm ist es bitte, ein Buch zu bewerten und nur das Cover zu kennen?
Tja.
Also so
Nicht
als
gut gelaufen.
Buchkritikerinnen oder Bloggerinnen oder sonst was so, das würde mir nie in den Sinn kommen, selbst wenn ich weiß, das Buch kommt aus dem Antaios Verlag und ist wahrscheinlich von einem Nazi geschrieben, würde ich nie sagen, oh, das steht auf dem Cover, das, also muss es das und das beinhalten. Nee.
Vor allem macht man nicht noch so einen peinlichen
Aber,
Stunt wie er, wo er dann gesagt hat, die Frau ist aus den USA, wo man
ja.
dann merkt, okay, da ist wohl doch dein kleiner Rassist hervorgekommen, wenn du denkst, eine Schwarze kann nur aus den USA stammen.
Ja,
Also.
oder Rassismusdiskussionen können nur übersetzt sein aus den USA. Die gibt's hier nicht. Was
Ja.
ist das? Nee.
Nichts für ungut, Dieter, solltest du das hören? Nein, also wir machen uns hier jetzt nur lustig, aber wenn du aus der Sache lernst, ist alles cool und es ging auch nie darum, ob du Rassist bist. Es
Ja.
geht um die Sache, okay? So, offiziell, Dieter. Gut.
Offiziell haben wir jetzt geklärt, hört er eh nicht, aber.
Okay, ja, gehen wir mal ein bisschen weiter, weil du ja auch
Ja.
gefragt hast nochmal, genau, wir haben einerseits genau über Sensitivity Reading Lektoratsseite quasi gesprochen, aber genau, wie ist das als Autorin zu nehmen, weil das habe ich ja auch gemacht. Genau, jetzt bei meinem neuesten Buch, Die Götter müssen sterben, habe ich sogar zum ersten Mal mehrfach Sensitivity Reading genommen. Ich hatte es schon davor in den Jahren, da gab's war mir der Begriff noch nicht dafür bekannt, aber als ich Kindsräuber geschrieben habe, mein Galgenmärchen, da habe ich zum Beispiel eine schwangere Protagonistin gehabt und weil ich noch nie schwanger war, habe ich dann dafür gesorgt, dass mich dann Menschen begleiten, die schon mal schwanger waren und diese Darstellung prüfen. Das wäre auch Sensitivity Reading, würde ich sagen. Jetzt bei Die Götter müssen sterben, hatte ich im Bereich Nicht-Binarität erst einmal. Also ich habe eine nicht-binäre Person mitlesen lassen, einmal weil ich eine Figur habe, eine Nebenfigur, die nicht-binär ist und weil ich auch generell halt eben diesen Cis-Sexismus halt eben angehen wollte, weil ich das Gefühl hatte, der kann auftauchen in der Darstellung von Amazonen, gerade so, wenn so der Kampf der Amazonen nur antagonistisch zu Männern dargestellt wird. Das wollte ich irgendwie gerne aufbrechen. Das fand ich irgendwie wichtig, das ein bisschen irgendwie weiterzudenken, moderner zu denken. Dann hatte ich noch eine asexuelle Figur dabei. Da hatte ich dann auch einen asexuellen Mann, der mich dort mit der Darstellung beraten hat. Und was ich dann auch noch hatte, war eine der Protagonistinnen ist lesbisch und die andere ist bisexuell und die sind ein Paar. Ja. Und im Zuge dessen gab es dann auch, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte das Gefühl, tatsächlich, es ist wichtig, ich schreibe nicht viel erotisch, wobei ich das inzwischen immer mehr tue, ich gewinne mehr Gefallen daran. Ich hatte das Gefühl, dass es in diesem Buch sehr wichtig ist. Weil ich hatte das Gefühl, wenn man so gerade so im Rahmen von Amazon weibliche Radikalität bespricht Und in der griechischen Mythologie sind auch sehr oft weibliche Queerness ist sehr unsichtbar. Und da wird dann teilweise auch unsichtbar gemacht in der Rezeption, wird ja auch zum Beispiel in Frage gestellt bei Leuten wie Sappho oder so etwas, der berühmten Dichterin. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, so als Klischee, so als bösartiges Klischee, die androgyne Lesbe, die Amazone, existiert es zwar schon, aber wirklich einfach als eine normalisierte Darstellung, also eine empowernde Darstellung, wie eigentlich nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwie ist es wichtig. Ich habe das Gefühl, es steckt so viel Queerness in den Amazonen, die dann aber auch gar nicht gezeigt wird. Und wenn ich jetzt sage, ich habe sogar auch queere Frauen dabei, weil es passt doch einfach nur vom Plot und so weiter. Und dann haben die was miteinander und ich blende dann aber verschämt weg. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es passt nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss man tatsächlich zeigen. Und ich bin selbst pansexuell. Aber ich habe leider nicht so viel Erfahrung mit Frauen wie mit Männern. Und vielleicht kann ich noch mal nachholen. Who knows? aber vor allen Dingen habe ich auch einfach nicht so viel, ich habe mich jetzt einfach auch nicht so viel spezifisch mit der Darstellung von Lesben zum Beispiel auch beschäftigt in Medien und hatte dann auch wieder das Gefühl, okay, wenn ich jetzt sage, ich recherchiere zu dem Thema, stoße ich bestimmt auf Grenzen, weil es gibt bestimmt zwar sehr viel Content mit sich liebenden Frauen, aber ich habe bestimmt, ist sehr vieles dann auch von der heteronormativen Linse verzerrt, weil es halt produziert wird halt für Männer, die das fetischisieren, hatte ich vor allem den Eindruck. Und dann, da war halt eben die Schwierigkeit, okay, wo kriege ich jetzt Content her, der wirklich diese Erfahrung zeigt und halt nicht eben dieses Verzerrte halt irgendwie, weil das wäre natürlich total öde, wenn ich da was total Verzerrtes jetzt schreibe, wenn ich sage, ich nehme mich das mal an. Und deswegen habe ich mir also eine Autorenkollegin auch dazu geholt, die ordentlich Erfahrung hat und mir ordentlich Kritik geben kann und war auch super wichtig, weil obwohl ich dann halt eben selbst queer bin und diesen queeren Blick habe, habe ich dann nämlich auch in den ersten Fassungen furchtbare heteronormative Sachen produziert und habe auch schön gespürt, irgendwie, es funkt noch nicht, kann auch teilweise auch meine fehlende Erfahrung dann mit Sexszenen gewesen sein und sie hat das dann aber wirklich so hochgehoben mit ihrer Frau, Dame, sie sagt gern Herzensdame zu ihr. Ich bin da wirklich unglaublich dankbar. Und generell haben all diese Perspektiven so viel an diesem Buch verändert. Wie dann die Rezeption ist, werde ich halt eben noch sehen. Ich habe versucht, so viel wie möglich umzusetzen. Und auch als mein Sensitivity Reading längst um war, habe ich noch in der Überarbeitung, also noch nachdem schon alle Kommentare eingearbeitet waren und alles, es sind teilweise trotzdem, ist dieses Wissen, das ich erlangt habe, ist trotzdem noch in mir nachgehalten, dass ich gemerkt habe, oh, ich glaube, diese Stelle könnte ich auch noch besser machen, also ohne, dass mich jemand von denen jetzt nochmal darauf hinweisen musste. Also das war, für mich war es eine ganz tolle und vor allen Dingen sehr kreative Erfahrung und es hat zum Beispiel mich auch gar nicht eingeschränkt. Das ist irgendwie etwas, was leider irgendwie oft angebracht von der Vergangenheit, finde ich. Also so richtig Bad Faith gibt es irgendwie diese Tick, Sensitivity Reading ist nur Zensur und dann wird der ganze Text glatt gebügelt. Und bei mir war es genau das Gegenteil. Meine Welt ist total aufgegangen, ist viel detaillierter geworden, mein Worldbuilding und so etwas und viel mehr Sachen haben Sinn gemacht und es hat mich kreativ eigentlich nur beflügelt und es war auch nur ganz selten, dass jemand mir wirklich angeraten hat, also es hat eigentlich nie jemand wirklich gesagt, das solltest du streichen, sondern es wurde mir nur gesagt, okay, diese Stelle finde ich jetzt nicht so gut, aus den und den Gründen. Und dann habe ich natürlich überlegt, wie kann ich das angehen, wie in einem Lektorat auch. Ja.
Ja, ich finde es gut, dass du das so darstellst, dass es quasi wie ein Lektorat ist. Nur halt, wir bügeln nicht nur am Text, sondern halt auch an der Figurendarstellung. Und ja, ich finde es auch gut. Gerade bei dir ist ja so, dass du schon vor 2 Jahren oder so gefragt wurdest, wie du mit Kritik umgehst und so. Da ist es natürlich nicht. Da ist es natürlich dann von Leser- oder Kritikerseite gewesen, aber ich finde es trotzdem, dass man das mal, also nicht applaudieren, aber schon positiv hervorheben muss, weil nicht viele Leute sind halt in der Lage, einfach da zu sitzen und zu sagen, okay, das ist das, was ich geschrieben habe, und dann kommt jemand und sagt mir, well, ne, nicht so gut oder kannst du besser machen oder so. Aber wenn du das halt wirklich nur siehst, als ich möchte mich immer verbessern, ich möchte, dass es immer besser wird und ich möchte, dass die Leute, die das lesen, sich davon angesprochen fühlen und sich selbst repräsentiert sehen und so weiter und so fort, dann ist das ja, wie du sagtest, schon eine viel empowerndere Erfahrung, also für dich und für die Leute, die es hinterher lesen, als wenn man sich halt irgendwie dagegen sperrt oder so. Aber ich denke, du bist dir halt trotzdem bewusst, dass es wahrscheinlich Leute geben wird, die daran was dann zu kritisieren haben. Diese
nicht
vielleicht,
auszuschließen.
wenn.
Ich kann natürlich auch Dinge übersehen haben oder selbst. Ich habe das Gefühl, meine Sensitivity Reader sind sehr gut und haben eben sehr viel am Text gemacht. Also es war definitiv nicht so, dass die mich nur gestreichelt haben, sondern alle hatten viel zu sagen und haben mir auch viel Infomaterial gegeben und so. Aber ich habe da sowieso immer ein gutes Bauchgefühl mit Testis. Ich hole mir oft sehr kritische Leute dazu. Ich achte zum Beispiel auch immer darauf, bei jedem neuen Buch, das ich mache, mindestens immer eine Person dabei zu haben, die noch nie was von mir gelesen hat, damit dieses Bias nicht da ist, weißt du? Also, ich suche das tatsächlich auch ein bisschen. Ich suche ein bisschen den Stress. Ja, das stimmt. Also, es ist witzig, dass du dieses Interview erwähnst. Ich finde es witzig, dass es noch aktuell ist. Es war von der Mareike von Crown Kraken. Ihr seid ja eh gut befreundet, oder? Also, geht.
So,
Ah,
so.
so, na
Also
dann.
sehr, sehr gut.
Nee, ich fand es vorhin sehr interessant, weil ich habe neulich erstmal reingeschaut und dachte mir so, ach, dieses Interview ist so alt und auch noch ein paar Rechtschreibfehler raushauen könnte. Aber vom Inhalt an sich ist es immer noch richtig und aktuell. Und ich finde, ich ziehe auch gerne dieses Interview, diese ganze Situation, die damals passiert ist, ziehe ich gerne heran in Diskussionen zur Kritik, weil das ist es nämlich. Ich möchte nicht das Gefühl geben, okay, ich sage jetzt von oben herab, weil ich jetzt irgendwie an Sensitivity Reading verdiene oder weil ich denke, oh, ich mache das alles viel besser als ihr. Ich finde diese Angst, als Autorin zu versagen, absolut nachvollziehbar und kann mich da empathisch reinversetzen, weil ich halt eben diese Produktionsseite kenne.
Habe ich ganz oft gehört.
Ja.
Habe ich ganz oft gehört, dass Leute Angst haben, solche Figuren zu schreiben. Und ich stehe da immer so, und ich bin ja nur Lesende.
Ja, genau.
Ich bin Kritiker. Wie soll ich dir denn jetzt, also Kritikerin ist so ein
Ja,
hochgestochenes Wort,
genau.
aber wie soll ich dir denn jetzt sagen, wie du deine Angst davor überwindest, Leute falsch darzustellen? Das Einzige, was ich raten kann, ist, schreib nicht, also eigne dir einfach nicht andere Identitäten an. Das ist so das, was ich immer sage. So, versuch es mit Sensitivity Reading zu machen. Versuch Leute kritisch drüber lesen zu lassen und nicht nur Leute, die, wie du schon gesagt hast, diesen Bias haben. Und sei darauf eingestellt, dass Leute, die dann sich dadurch nicht repräsentiert fühlen, aus irgendeinem Grund, das kann bei allen ein ganz anderer Grund sein, dass die das kritisieren
Ja,
werden.
genau.
Weil mit Kritik musst du ja eh immer rechnen.
Ja, genau.
Und also wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, aber was soll ich denn jetzt sagen?
Nee,
Ich
du sollst dich auch
schreibe
gar
doch
nicht
selber nicht.
entschuldigen, aber deswegen
Was
sage
soll
ich
ich
das jetzt
sagen?
da. Ich sage jetzt als Autorin quasi, okay, was ich da anderen Autoren halt eben mitgeben kann. Und okay, jetzt muss ich kurz überlegen, was wollte ich alles sagen? Also okay, die Baseline ist auf jeden Fall, glaube ich, nämlich eigentlich sehr einfach. Also das sage ich eben so als Basics, sage ich das quasi. Sage ich immer, okay, versuch wirklich Menschen zu schreiben, versuch nicht Minderheiten zu schreiben, versuch Menschen zu schreiben. Genau, am besten holst du dir genau eben kritische Meinungen dazu. Ich finde, man muss sich generell auch von diesem Meinung verabschieden. Ich habe das Gefühl, in der Buchszene ist generell die Angst vor negativer Kritik da und es ist einfach nicht, wie Kunst funktioniert. Du tust nicht Kunst raus und alle werden es nur lobhudeln. Und es geht auch nicht darum, dass du jetzt die schlimmsten Beleidigungen aushalten musst oder so etwas. Es ist okay, auch wegen einer Kritik zu weinen. Ich habe es getan. Davon muss man sich halt eben ein bisschen verabschieden und genau diesen Unterschied zu verstehen, genau zwischen Diversität und Aneignung. Und auch den Unterschied zu verstehen zwischen, das ist Kritik am Text und das ist halt eben nicht ich als Person gerade bei diesen Ismen. Und es kann tatsächlich sogar sein, dass Rezensenten das manchmal vermischen. Habe ich auch schon gesehen. Also gerade irgendwie im Thriller- oder Horrorbereich passiert das schnell, so dieser Jump irgendwie, oh, wie kann die Autorin irgendwie so etwas schreiben? Ist die krank oder etwas? Aber selbst das kannst du rationalisieren. Also ich habe das auch schon mehrmals gemacht. Dann kannst du diesen Schritt zurück machen und sagen, okay, der war jetzt emotional, weil der Text hat was ausgelöst und deswegen kommt er zu diesem Jump, aber es ist immer noch der Text. Es bin nicht ich. Es ist nur dieses Bild der Autorin, die nicht ich bin, das diese Person gerade im Kopf hat. Und dann musst du für dich selbst einfach rausziehen und rationalisiert rausziehen, okay, was steht jetzt eigentlich im Text? Weil eigentlich die Kritik, die damals, wie Mareike gesagt hat, war absolut harsch und hat auch im Nachhinein echt viel an meinem Schreiben auch geändert. Ich habe an dieser Kritik wahnsinnig viel gelernt, zum Beispiel über meine Technik und dass halt Sachen, die ich sagen wollte, offensichtlich nicht angekommen sind, weil ich wollte was ganz anderes. Und es hat bei mir auf jeden Fall auch viel Denkprozess ausgelöst bezüglich das, was wir vorhin gesagt haben, Kamera und so etwas. Was ist dann der Unterschied? Also diesen Text, den sie dann damals kritisiert hat, würde ich ihn heute schreiben, würde ich denselben Inhalt technisch komplett anders schreiben, mit einem anderen Fokus zum Beispiel. Und glaube, es wäre dann schon eine andere Geschichte. Aber man kann es darüber streiten dann, ob es dann besser wäre oder nicht oder ob es überhaupt machen sollte. Aber ich lösche dann zum Beispiel jetzt auch diesen Text nicht aus meiner Historie. Ich finde es okay, dass er existiert. Ich finde es auch okay, dass er dann mit Kritiken existiert, die dann so harsch auf ihn eingehen, die auch entsprechend waren zum Beispiel bezüglich ja, was sie in den Raum zum Beispiel gestellt hat, war, der war ja zum Beispiel eben der sexuelle Missbrauch und halt eben diese Vergewaltigung, die sie dann als verherrlichend kritisiert hatte in dem Text. Das war ja vor allen Dingen der Kern. Und das ist ja einfach so harsch, diese Kritik nach wie vor. Das wäre
Ja,
irgendwie, andere Leute,
schon.
glaube ich, wären total panisch geworden, wenn sie diese Rezension gelesen hätten. Es ist genau das, von dem wir alle Angst haben. Shitstorm-Material. Jetzt ist der Punkt, wo ich zerstört werde. Und interessanterweise ist mir das überhaupt nicht passiert. Also,
Ich habe das Gefühl, es ist sehr viel, es hat sehr viel damit zu tun, wie du damit umgehst.
genau. Ja.
Und das hast du auch gesagt, du kannst weinen, wenn dir Rezensionen nicht gefallen. Du kannst auch weinen, wenn Leute dein Buch überhaupt nicht verstehen oder dir Sachen ankreiden, die du völlig okay fandst oder die du sogar wichtig fandst oder irgendwie sowas. Ist völlig legit, aber das kannst du einfach als Autorin oder als Autor nicht in Social Media einfach
Richtig,
reindrücken. Du
richtig.
kannst deine erste Reaktion nicht in Social Media reindrücken. Du machst damit alles 500 Mal schlimmer. Weil deine Reaktion war einfach, okay, ich lasse das jetzt erstmal sacken. Und dann setze ich mich damit auseinander und engage mit der Kritik. Weißt du, was ich
Ja,
meine?
genau.
Also nicht nur sagen, also du hättest ja auch einfach sagen können, ich habe die Kritik gesehen, bye.
Ja, es haben
Also
mir
ich
auch
habe die
viele
Kritik
geraten,
gesehen.
sagen auch viele, man soll ja nicht reagieren. Ich habe aber damals, mir war es tatsächlich damals wichtig, auch zu reagieren, weil es mir auch ehrlich leid tat, dass mein Buch das bei ihr ausgelöst hatte, weil ich ja auch weiß, dass Mareike ein Rape-Survivor ist. Und ich wollte mich dann auch einfach ehrlich bei ihr entschuldigen. Also, aber halt, hat dann auch gleichzeitig das Gefühl, ich muss jetzt aber auch was zu dem Buch sagen, damit es dann nicht zu komisch aussieht. Und weil halt eben auch dann eben ein paar Leute halt eben das schon vermischt haben. Also ich wurde zum Beispiel dann auch, es gab dann auch Kommentare, wie kann die Autorin sowas schreiben und so. Aber die habe ich dann zum Beispiel auch nicht angegriffen. Ich hab einfach mein Bestes versucht. Aber andere hätten da zum Beispiel auch gar nicht geantwortet. Das wäre wahrscheinlich auch okay gewesen. Aber mir war in dem Moment das Engagement tatsächlich wichtig, ja.
Also ich finde, du musst nicht mit der Kritik engagen.
Genau.
Also es wäre völlig valide gewesen, wenn du gesagt hättest, ich verstehe dich und ich möchte mich bei dir entschuldigen, weil das so weh tat oder so, aber ich möchte es jetzt nicht irgendwie öffentlich noch so einmal durch den
Ja,
Zirkus ziehen
genau.
quasi. Aber es ist halt eine ganz andere Sache, wenn du dich damit so öffnest. Also für mich gibt es drei Wege. Entweder du sagst einfach so privat, okay, ich habe es gelesen, ich verstehe es nicht oder ich will nicht oder was auch immer oder ich kann mich damit jetzt nicht auseinandersetzen. Ich sage einfach, ich habe es gesehen und werde drüber nachdenken.
Jo.
Die für mich beste Variante ist, wenn du dich dann wie bei dir damit engagst und wenn du zeigst, okay, ich habe zugehört, ich will es besser machen. Ich verstehe, dass das nicht jeder kann. Ich verstehe auch, dass da nicht jeder die Kraft zu hat oder den Mental Space. Ich verstehe das. Ich hätte das vielleicht auch nicht. I don't know. So. Und dann ist für mich die dritte und die absolut beschissene Variante, die aber irgendwie ganz viele Leute die ganze Zeit machen, ist, ich greife den Rezensenten an oder Rezensentin und sage, yo, du bist schuld, du hasst mich
Ja, vor
und
allem das, immer der Hass,
du
immer so,
bist
du
komisch.
hasst mich. Ja.
Ja,
Rammstein läuft.
und
Ja.
dann stehe ich da immer so, die wenigsten Leute hassen
Ich glaube, das ist
irgendwas.
auch was, was ich
Die
finde,
wenigsten
was
Leute.
wichtig festzuhalten ist. Gerade in dieser Diversitätsdiskussion habe ich nämlich ehrlich das Gefühl, und da kriegen einige Bloggerinnen, das kriege ich ja mit, kriegen da einen Bad Rap vor denen dann eben, wo diese Angst besteht, was ist, wenn diese Leute mich mal zerreißen. Aber was, wie ich das wahrnehme, wie ich dich wahrnehme, auch Leute wie Bareike und viele andere, diese Schafmensch, vor denen Leute Angst haben, ist, was ihr möchtet nicht Menschen zerstören. Ihr möchtet nur bessere Bücher haben.
Never.
Und deswegen redet ihr darüber. Und ich habe auch in der Vergangenheit mehrmals mitgekriegt, dass ihr auch eben freundlich und nett auf Leute eingegangen seid. Natürlich auch mich. Also, wenn ihr gemerkt habt, okay, das ist halt eben keine Autorin, die nur Rezis Leute fertig macht irgendwie, weil sie eine ehrliche Meinung haben oder so etwas. Also, und das ist, glaube ich, auch eine falsche Darstellung. Und das ist dann einfach dann auch ein imaginierter Feind so ein bisschen. Also so ein bisschen so, da wird dann, also zumindest in der Buchszene, Wird dann auch da irgendwie ein Political Correctness Mob imaginiert, der eigentlich nicht die
Der
Ziele
nicht
hat, Menschen zu
existiert.
zerstören? Also, ja,
Ja.
genau. Und
Ich hatte noch nie, also ich habe das auch noch nie mitgekriegt. Ich meine, ich kenne die meisten von denen, wo Leute halt wirklich so kritisch drauf gucken und quasi Angst
also
davor
die
haben,
gibt es.
wenn
Es gibt
diese
Leute, die
Bücher
über die
dann
Stränge schlagen. Das will
nicht
ich nicht
gefallen.
sagen. Aber viele Leute
Ja.
wollen eigentlich was
Ja.
Besseres,
Ich.
ja.
So. Aber also ich bin dann auch immer so, ich möchte mich auch von Leuten distanzieren, die zwar Kritik und valide Kritik üben, die aber in einem, entweder in einer Intensität machen, die nicht gerechtfertigt ist, oder die einfach nur draufhauen, um drauf zu hauen.
Ja,
Genau.
genau.
Also ich
Ja.
distanziere mich komplett davon, auch wenn die Kritik teilweise valide ist. Aber ich finde, dass es manchmal einfach zu weit geht, in dem Sinne, dass das immer wieder wiederholt wird oder dass gesagt wird, jetzt müssen alle das mitkriegen, was ich zu sagen habe und jeder muss darauf reagieren und die Autorin, der Autor muss darauf reagieren und so weiter und so fort. Und ich bin da so, wenn er sie das sieht, was ich gemacht habe und darüber reden will, dann können wir das gerne machen. Ich rede mit jedem und ich rede mit jedem offen und ehrlich. Die wenigsten geben mir das zurück, dass sie, wenn sie eine Kritik an mir haben, offen und ehrlich mit mir darüber diskutieren. Aber wenn jemand wirklich das sieht und mit mir darüber reden will, dann werde ich nicht kommen und sagen, haha, du hast mir geschrieben, jetzt veröffentliche ich die ganzen DMs und den ganzen Krams, sondern ich werde einfach mit dir darüber reden. Und man muss ja auch nochmal unterscheiden, eine Rezension ist nicht an den, de, der, die, ist nicht an den, die Autorin, Autorin, persönlich gerichtet, sondern an Leser oder
Ja,
Leserinnen.
richtig.
Und du kannst daraus die Kritik und sowas mitnehmen, aber ich bin hier nicht dafür da, dir zu sagen, wie und was du verbessern kannst, weil das ist dein Lektorat oder dein Sensitivity Reading oder sonst was, sondern ich bin dafür da, zu sagen, wie mir das Buch gefallen hat, weil andere Menschen
Richtig.
vielleicht meine Meinung interessiert.
Also,
Vielleicht auch
wie ich
nicht.
das in der
So.
Vergangenheit beobachtet habe, sind so diese angstmachenden Eskalationen, die haben auch meistens eigentlich, wenn sie stattgefunden haben, nicht stattgefunden haben, nur weil ein Buch veröffentlicht wurde. Sondern es ist meistens eben erst passiert, weil Kritik aufkam und weil eben dieser Extraschritt gemacht wurde, wie du gesagt hast, dass dann halt eben Leute, die rezensiert haben, angegriffen wurden oder es irgendwelche ignoranten Non-Apologies gab oder halt eben so ein oder Callouts von Seiten der AutorInnen, wo auch immer, Insta-Stories, Twitter, also,
Ja.
und erst das, dass erst dann dieser Step gemacht wird, dann zu versuchen zu silenzen oder einzuschüchtern von der AutorInnenseite, führt erst zu diesen verhärteten
Ja.
Massenreaktionen. Es waren ganz, ganz seltene Beispiele, dass ein Buch, nur das Buch an sich von Anfang an Kontroversen ausgelöst hat. Da würde mir zum Beispiel, das
Ja.
sind dann halt entsprechend extreme Inhalte. Also was mir da einfallen würde, wäre, als dann zum Beispiel ein Buch vom Antaios Verlag dann geteilt wurde, Fantastic
Ja.
Bubble. Oder als es dieses Buch gab von dieser Autorin, die ein N-Wort im Titel hatte und es war irgendwie Liebesgeschichte zwischen einer schwarzen Frau und einem Nazi. Also das war auch der Hammer. Ja, und ja,
Ja,
aber
also es ist meistens wirklich dieser komische Umgang mit
genau,
Kritik
der führt
und
erst dazu.
dieses,
Ja.
ja, und der führt dann erst zu dem richtigen
Genau.
Backlash. Weil wenn jetzt einfach ich und ein paar andere Leute gesagt hätten, hey, wir finden das nicht so geil, was da drin steht, weil es ein bisschen komisch ist. Und meistens bin ja ich noch nicht mal dabei. Also ich habe das irgendwie einmal im Jahr oder so.
Ja.
Okay, jetzt war es zweimal in zwei
Mal
Wochen.
gucken, dann ist da noch mehr wird dieses Jahr. Ja, ist noch jung. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Aber genau das denke ich. Habe mir bei sehr vielen Beispielen in der Vergangenheit aufgedacht, wenn das einfach besser gelaufen wäre, dieses Social Media Management. Wenn man schon sagt, dass man reagiert, dass man einfach cool reagiert und sagt, ja, okay, cool, habe ich gesehen, habe ich wahrgenommen und das war's, dann müsste es nicht so sein. Also, und vielleicht ist es sonst etwas, über das wir auch als AutorInnen einfach mehr reden können. Wie können wir da unser Engagement verbessern? Weil wenn wir gerade sagen, wir sehen uns da auf der guten Seite, gerade wenn wir sagen, wir schreiben gezielt diverse Titel oder so etwas, dann ist das auch etwas, mit dem wir dann umgehen sollten. Vielleicht auch Verlage, die das dezidierte verlegen, dass sie sich auch überlegen, wie ihr Marketingteam mit so etwas umgeht, dass man einfach zumindest rechnet, es kann solche Reaktionen geben und dass man dann halt eben nicht diese Panikreaktion und dann halt eben Fehler macht, die halt dann berechtigt, diese schlechte Außenwirkung erzielen, weil es dann aussieht, als würden Betroffene gesilenced oder so.
Ja, ich stimme dir völlig zu. Ich finde, es ist nochmal wichtig, Unterscheidung zu treffen zwischen, wenn du richtigen Hass kriegst
Definitiv.
und wenn du Kritiken
Ja.
kriegst. Weil, also mit richtiger Hass meine ich jetzt, dass persönlich der Autor angegangen wird, die Autorin angegangen wird, dass gesagt wird, oh, wie ekelhaft, wie komisch, wie, also das haben ja ganz viele Leute, die wirklich Own Voices schreiben, die dann irgendwie eine Gay Romance veröffentlichen und dann wird gesagt, was ist das denn, ein Buch mit kranken Schwulen drin oder so,
Ja, da
sowas,
wurde
ne?
ja gerade was geteilt, ne, auf Insta, genau,
That's.
ja.
Ja, genau, ja, also ich habe das gerade so im Kopf, dass wir natürlich da die Unterscheidung noch treffen müssen. Sowas geht natürlich nicht klar. Das sage ich auch nicht. Das sagt auch keiner,
Nee.
glaube ich, dass sowas klar gehen sollte. Sondern einfach nur, dass meistens die Reaktion auf Kritik gerne mit Hass verwechselt wird. Und dann rollt sich das so in so einen ganz komischen
Ja,
Ball von
ja.
irgendwie ist jeder gegen alle und alle tun so, als würden sie sich gegenseitig angreifen, aber reden lieber hinterm Rücken miteinander, anstatt wirklich mal miteinander zu reden. Obwohl ich finde, dass Kritikerinnen auch nicht den auch nicht mit Autorinnen reden müssen oder Autorinnen nicht mit ihren Kritikern
Ja,
reden müssen,
schon.
wenn sie nicht wollen. Das ist alles völlig in Ordnung.
Ja, aber das stimmt. Also das gab es
Aber
öfter in der Vergangenheit, dass auch dieses Wort Hass instrumentalisiert wird für Situationen, wo dann von Hass gesprochen wird und es ist halt eben kein Hass involviert. Ich muss sagen, dass es auch für mich teilweise sehr beleidigend war, wie ein paar Mal KollegInnen das halt eben gemacht haben und dann halt eben von Hass reden gegen sich und es ist dann halt Kritik an ihren Texten oder manchmal auch Kritik an ihrem Verhalten. Also das gab es dann auch in der Vergangenheit mit sexistischen Kollegen zum Beispiel. Und dann sagen sie, oh, alle
Ja.
hassen mich, die mich jetzt hier kritisieren. Ja, und ich sitze dann da und ich sehe dann zum Beispiel die Nazis auf Twitter und wie die dann halt nicht weiße Menschen hassen, wie sie die doxen
Ja.
und wie sie ihnen das Leben schwer machen, wie sie denen deren Fotos stehlen und missbrauchen und so etwas. Und so quasi, wir wissen dann, was echter Hass ist. Und dann gibt es dann halt Leute, die dann in diesem Buchdrama das für ihr Mimimi instrumentalisieren. Ich sag's jetzt mal ganz harsch. Also, weil ich finde, das ist schon eine
Ja.
große Diskrepanz einfach. Und dahingehend finde ich, ist es sehr richtig, was du sagst, dass wenn es dann doch tatsächlich um Hass geht, also wirklicher Hass und jetzt nicht das Wort missbraucht oder verdreht, oder das ist natürlich nicht richtig. Und existiert auch.
Ja.
Existiert definitiv auch in der Buchbubble. Aber meistens, wenn wir jetzt über Hass reden, habe ich das Gefühl, ist es halt eben nicht Hass, sondern es ist dann halt berechtigte Kritik, die dann versucht wird, damit
Ja.
totgemacht zu werden. Ja, also davon müssen wir
It's
weg. Davon
complicated.
müssen wir weg. Ja.
Davon müssen wir
Ja.
weg. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das war ein gutes Schlusswort.
Ja. Durchaus.
Also wenn du noch irgendwas sagen willst, dann jetzt or forever hold your peace.
Kauft mein Buch, Die Götter müssen sterben, und dann werde ich sehen, wie ich eure Meinung dazu aushalte.
Hätte ich jetzt tatsächlich auch noch am Ende gesagt. Wir haben es ja jetzt oft genug gesagt. Die Götter müssen sterben, erscheint bei Drüber Knauer am 1. Juni. Richtig?
Richtig.
Richtig, genau. So, und ja, hat mich sehr gefreut, dass du dabei
Mich
warst.
auch.
Und ich fand unsere Diskussion ziemlich schön.
Ich auch.
Und genau, und jetzt natürlich der Aufruf an alle, die das hier irgendwie hören oder zuhören oder so. Schreibt uns gerne eure Meinung auf Twitter, auf Instagram, unter diesem Blogbeitrag, wenn ihr auf dem Blog hört. Wenn ihr gerade aus irgendeinem Grund bei Spotify das hören solltet, sind wir unter @inkofbooks und @norabensko quasi überall,
Richtig.
richtig? Super. Und ja, da könnt ihr auch uns Rückmeldung geben, je nachdem, oder uns noch weitere Fragen stellen, wenn wir irgendwas noch klären sollen oder klarer darstellen sollen oder sonst was. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge.